Manchmal ist ja unser Leben so wie eine wunderschöne Bootsfahrt bei blauem Himmel und Sonnenschein. Wenn es beruflich aufwärts geht, wenn das Geld stimmt, wenn es mit der Partnerschaft alles okay ist, dann hat man so das Gefühl, es läuft und das ist schön, so wollen wir doch das alle. Ja? Bootsfahrt bei blauem Himmel und alles still und so weiter und man kann einen Pullover ausziehen, ach herrlich. Aber zum Leben gehören auch Tage und Lebensabschnitte, die so sind wie hier im Bild. Da ächzt unser Lebensboot unter dem Druck des Lebens. Und manchmal denken wir, ich schaff's nicht, ich sauf ab. Die Wellen schlagen über dem Boot zusammen, das Wasser schwappt ins Boot, Angst diktiert das Handeln. Mit aller Kraft, so sehen wir es hier im Bild, versucht der Mann, das Boot aus der Not zu rudern. Und da zerbricht auch noch das Rudergerät. Ich weiß nicht, was der Maler da noch sonst so, ob er gedacht hat, das Boot hatte auch ein Segel, jetzt ist das Segel auch noch abgebrochen. Einer von Angst getrieben schöpft Wasser aus dem Boot und erlebt, dass das Wasser schneller nachfließt, als er schöpfen kann. So ist das manchmal im Leben. Da geht man zum Arzt, weil man eine Kleinigkeit hat, zumindest also erst einmal vom Gefühl her. Und er macht dann Ultraschall. Und dann sagt er auf einmal, das gefällt mir nicht so gut, was ich da so sehe. Da muss ich sie nochmal weiter überweisen. Und dann geht's los mit Röntgen und CT und MRT. Und jedes Mal warten auf nächsten Termin. Kennt ihr das? Kennt das jemand? Oh yes. Und am Ende sitzt man dann beim Arzt und er sagt, es ist eine bösartige Geschichte. Und dann ist man in einer Lebenssituation, da hat man den Eindruck, irgendjemand redet. Aber es ist nicht mein Leben. Und die Gefühle machen Achterbahn. Und dann die Angst schlägt, wie hier im Bild, plötzlich ins Lebensboot. Und man weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt noch machen? Rudern? Ach, kaputt. So ist das manchmal im Leben. Schon ein paar Jahre her, wir waren als Ehepaar zu einer Hochzeit eingeladen und man hatte mich gebeten, ich sollte die Hochzeitpredigt halten. Und alles war wunderbar vorbereitet und wir hatten einen Weg von etwa 3 Stunden vor uns, hatten alles gut geplant und morgens um 7 klingelte das Telefon. Ja, also wir müssen leider die Hochzeit absagen. Die Braut ist heute Nacht in die Klinik gekommen. Alles vorbereitet, ja? Stellt euch vor, die Kuchen waren gebacken und verziert mit Sahne. Die hält sich ja nicht lange, ne? Und die Location war wunderbar geschmückt und die Kirche auch. Aber es war nötig, weil eine ernste Geschichte war. Ja, und die Familie und die Braut und der Bräutigam hatten auf einmal ein ganz anderes Thema als Freuen. Und da schlug die Angst hinein ins Lebensboot. Aber ich kann verraten, 1,5 Jahre später habe ich dann die Hochzeitspredigt doch gehalten. Und als das Brautpaar reinkam, hatten sie einen kleinen Jungen auf dem Arm. Das war die Ursache, Frühgeburt und so weiter, war die Ursache, dass die Hochzeit, die erste Hochzeit nicht stattfinden konnte. Und da dachte ich in der Vorbereitung an die Freunde, die jetzt hier auch mit Kopfhörern sitzen, Afghanistan, Iran, ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt. Hab mir das auch so vorgestellt. Manche hatten einen guten Beruf in ihrer Heimat, vielleicht ein Haus, ein Auto. Und dann schlugen plötzlich politische Wellen in euer Lebensboot. so dass ihr merktet, es geht hier nicht mehr Flucht. Ich weiß nicht, was ihr auf der Flucht erlebt habt. So, und jetzt ist man in Deutschland und jetzt ist alles schön, oder? Ist ein Leben auf sonnigen Höhen, nein, auf einem wunderbaren See, Deutschland, ja, und blauer Himmel, nein, nein, neue Probleme. So ist das im Leben. Vielleicht findet jeder von uns irgendwo, auch in der Erinnerung, solch eine Lebenssituation, die man hier in dieses Bild hinein projizieren kann. Der Maler hat dieses Motiv einer kurzen biblischen Geschichte entnommen und die steht in Matthäus 8, 23 bis 27. Jesus, also er, stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich auf dem See ein gewaltiger Sturm, sodass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Oh, Jesus, schlief. Da traten die Jünger zu ihm und weckten ihn. Sie riefen, Herr, rette uns, wir gehen zugrunde. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Wir merken, es ist, passt gar nicht in die Geschichte, ja? Als wäre Jesus aus einer anderen Welt. Ja, er ist ja auch aus einer anderen Welt. Dann stand er auf, drohte den Wellen, drohte den Winden und dem See und es trat völlige Stille ein. Die Menschen aber staunten und sagten, was für einer ist dieser, dass ihm sogar die Winde und der See gehorchen? Soweit der Text, schon die alten Kirchenväter haben diese Geschichte von der stürmischen Überfahrt über den See Genezareth auf das Leben von einzelnen Christen und darüber hinaus auf die gesamte Christenheit gedeutet. Was ist das Ziel der Geschichte, habe ich mich gefragt. Was ist der eigentliche Punkt, den wir heute Morgen vielleicht auch für uns erfassen sollen? Antwort, diese Geschichte will uns ermutigen, Vertrauen zu fassen zu unserem Vater im Himmel und zu Jesus, der heute zur Rechten Gottes, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, sitzt. Und diese Geschichte will uns vermitteln, du bist nicht allein, weder im Sonnenschein noch im Sturm. Beachten wir diese helle Figur im Bild. Jesus schläft und einer der drei Männer wirft sich dieser schlafenden Figur entgegen und er scheint zu rufen, Herr, hilf! Wir schaffen es nicht allein, wir haben Angst, wir wissen nicht weiter, wir sind mit unseren Rudermöglichkeiten am Ende. Und ich habe so drei Aspekte, die ich betonen möchte heute Morgen. Erstens, Jesus steigt nicht aus, wenn seine Leute in Not geraten. Da muss ich erst einmal feststellen, Christsein heißt für mich, Christus ist in meinem Lebensboot. Er ist kein Glücksbringer im Sinne eines Maskottchens, was man sich umhängt. Und es gibt ja auch Leute, die am Auto, das war früher noch mehr Mode, aber heute gibt es das auch immer wieder, so ein Hufeisen angebracht haben. Solche Geschichten, ja. Da meinte man, wenn ich so ein Symbol am Auto habe oder wenn ich so irgendetwas, so ein Maskottchen mir um den Hals hänge, dann habe ich Glück. Nein, Jesus ist kein Glücksbringer im Sinne von einem Maskottchen. Er ist ein starker Freund, der auch dann im Boot ist, wenn in meinem Leben der Sturm tobt, mein Ruder bricht und Leid Angst in mein Leben schwappt. Allerdings ist diese Gewissheit kein unangefochtener Besitz. Und das war auch bei den Jüngern so. Jesus schläft und mit diesen Wasserduschen, die die Jünger, wir sehen es hier im Bild, erlebten, verdichteten sich ja ihre Zweifel. Wie kann das sein, dass wir mit Jesus an Bord solche Not erleben? Wir müssen uns vorstellen, die Jünger hatten ja das vor Augen, wie Jesus Menschen gesund machte. Ein Lahmer konnte auf einmal wieder gehen, ein Blinder konnte sehen. Und jetzt auf einmal solch eine Not, was passt doch gar nicht zusammen. Wir dachten, er ist der Herr der Welt, von Gott gesandt. Und jetzt sowas. Sie verstanden nicht, dass das für sie eine Lebenslektüre war. So ist es, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Er ist kein Maskottchen, der alles Leid weghält, aber er ist im Leid bei uns. Und es ist wichtig, dass wir das begreifen. Sonst scheitern wir, wenn Schwierigkeiten ins Leben kommen. Ich bin doch Christ und wie kann das passieren? Warum? 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 Was habe ich getan? Nein, nein. Wenn Leid in unser Leben kommt, dann ist es wichtig, dass wir zurückschauen und danken für alles das, was er uns schon gegeben hat. Danket Gott alle Zeit für alles. Und dann kommt man auch dahin zu sagen, Herr, ich verstehe die Situation nicht, aber ich gebe dir trotzdem die Ehre in meinem Leben. Du bist der Herr. Und wenn ich es auch jetzt nicht verstehe, warum diese Angst hier so mein Leben kommt, will ich dennoch bei dir bleiben und ich danke dir, dass du da bist und ich halte mich an dir fest. Ja, so geht es uns manchmal, dass wir Schwierigkeiten haben, das, was in unser Leben hineinkommt, einzusortieren. In einem alten Lied dichtet eine junge Frau: Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. Da ist einmal der Zweifel, ja? Wenn ich auch gleich nichts fühle. Sie konnte die Lebenssituation, die sie zu bewältigen hatte, als sie dieses Lied gedichtete, nicht einsortieren. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht. Aber sie hat dann noch etwas anderes gelernt. Sie fügt einen Glaubenssatz hinzu, den sie verinnerlicht hatte und den sie in einer schwierigen Lebenssituation in den Zweifeln, in diesen Warum-Fragen zur Hand hatte und dem Zweifel entgegensetzen konnte. Das ist wichtig, dass wir uns im Wort Gottes auskennen, dass wir das Wort Gottes in uns hinein inhalieren, dass wir für Schwierigkeiten, für solche Situationen, wenn unser Boot geschüttelt wird, etwas zur Hand haben, um dem Zweifel entgegenzutreten. Die Dichterin dieses Liedes, Julie Hausmann, oder besser noch Julie von Hausmann heißt sie, sie war Missionarsbraut. Ihr Verlobter war schon nach Indien ausgereist, um dort in Verbindung mit einer Missionsgesellschaft dem Herrn Jesus zu dienen und auch alles vorzubereiten. Also die Hochzeit sollte sein. Naja, das war damals ja noch alles ein bisschen anders wie heute. Heute setzt man ein Flugzeug. Indien, wo ist ja nicht weit weg, ist nur 15 Stunden oder so. Ja, damals waren das Monate, wo die unterwegs waren. Also war der Missionar schon vorgereist und vielleicht schon ein halbes Jahr dort im Land und na, Briefe, das dauert ja auch hin und her. Es war ja noch nicht so mit Telefon. Und jetzt endlich war es dann soweit, die Braut sitzt auf dem Schiff und ihre Fantasie, vielleicht auch Ängste und dann aber die Hoffnung, ich werde meinen Bräutigam treffen und dann wird die Hochzeit sein. Vielleicht hat sie von Familie geträumt und gemeinsamen Dienst und so weiter. Und dann kommt sie in Indien am Hafen an und sie sucht schon vom Schiff aus, Sky ab, wo ist er denn, wo ist er denn? Findet ihn nicht. Schließlich kommt sie vom Schiff, da kommen Leute von der Missionsgesellschaft auf sie zu. Und die machen gar nicht so einen tollen Eindruck, so fröhlich und so, wie man sie erwartet. Und na, wir können sie vorstellen, wie das ist. Da kommst du so in die Fremde, du willst dann den Bräutigam finden, der ist nicht da, und dann kommen so fremde Leute, naja, vielleicht kannte sie dich ja auch schon. Und dann eröffnen sie ihr so allmählich, dass was Schlimmes passiert ist in der Zwischenzeit. Ihr Bräutigam wurde krank und immer mehr krank und inzwischen ist er schon verstorben und beerdigt. Das ist das, was hinter diesem Lied steht. Und dann wird berichtet, dass Juli Hausmann 3 schwere Tage hatte. Und in diesen 3 schweren Tagen hat sie dieses Lied gedichtet. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. Und wir kennen ja die erste Strophe, die ist sehr bekannt. Wir wissen ja nicht, wie es mit Juli Hausmann weiterging, ob sie dort noch als Missionarin in Indien arbeitete oder zurück in die Heimat, keine Ahnung. Aber eins ist klar, dass sie einen Segen hinterlassen hat für Millionen von Christen, die alle dieses Lied kennen. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Als am Ende die Jünger, bin wieder bei unserem Text hier, am Ufer das geschundene Boot an Land zogen, waren sie eine wichtige Erkenntnis reicher oder auch zwei. Erstens, Jesus erfüllt nicht unsere Versicherungsvorstellung. Noch einmal, Jesus erfüllt nicht unsere Vorstellung von Versicherung. Er ist meine Lebensversicherung. Da passiert mir überhaupt nichts. Und das Zweite, Jesus ist da, auch wenn seine Macht verdeckt ist. Und mit seinem Handeln kommt er aber nicht zu spät. Das waren zwei wichtige Dinge, die sie erkannten. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Jesus schaltet nicht auf Durchzug, wenn wir ihm unsere Not entgegenschreien. Die Jünger sind durcheinander, schöpfen Wasser. Und so oft ich diesen Text lese, überlege ich, warum kommen die Kerle eigentlich nicht gleich auf den Gedanken zu sagen, Jesus, wir haben hier ein Problem. Hör, du pennst, komm, hilf mit. Vielleicht kannst du auch einen Ruder nehmen. Und so. Ne? Das wäre doch normal, oder? Aber nein. Sie müssen erstmal beweisen, was sie können. Das waren ja zum Teil Fischer. Wir sehen ja nur hier 3 Gestalten. In Wirklichkeit müssen wir davon ausgehen, die ganze Jüngerschaft war da auf dem Boot. Naja, aber das kennen wir doch auch. Erst müssen wir mal machen. Ja? Wir sind doch alle gerne Macher und zeigen, was wir können. Wahrscheinlich war das bei den Jüngern auch so. Und vielleicht hatten sie auch Rücksicht, Jesus hatte ja da Seelsorge und gepredigt und viele Menschen hatten mit ihm gesprochen und er war jetzt K.O. und dann lassen wir ihn doch mal pennen. Aber jetzt ist es zu Ende, sie merken handfeste Not, sie sind der Verzweiflung nahe, es geht ihnen an den Kragen. Die Männer wecken Jesus und schreien, Hilf Herr! Wir verderben. Das ist ihr Gebet. Und damit drücken sie ihr Vertrauen auch zu Jesus aus. Damit gibt uns die Bibel ein Modell. So dürfen wir zu Jesus kommen und mit ihm reden. Im Psalm 6 heißt es, der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Und ich dachte mir, da müssen wir mal drüber nachdenken, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gebet und Flehen? Schon mal drüber nachgedacht? Also, klar, ja, wenn wir beten, dann erzählen wir unsere Bitte so in ruhigen Worten. Ja, ich beklage, Herr, dass so und so und so ist und ich bitte dich doch und so weiter. Ja? Und wie ist das bei Flehen? Das ist das, was wir im Text erleben. Herr, hilf uns, wir verderben. Versteht ihr? Das ist Flehen. Es ist das Gegenteil von mäuschenhaften Beten. Kennt ihr das? Gerade in Gebetsgemeinschaften finde ich das ganz toll. weil ich immer nichts verstehe. Ja? Und ich muss ahnen, was betet. Es wird gebetet. Naja, das ist ja schon mal. Ja? Herr Jesus. Also nebenbei mal, in Gebetsgemeinschaften muss man nicht gerade flehen, ja, so wie ich es eben gemacht habe. Das ist nicht nötig. Aber wenigstens so reden, dass der andere Nachbar und die Geschwister da hinten das hören. Weil gemeinsames Gebet hat den Sinn, dass wenn jemand betet in einer Gebetsgemeinschaft, dass die anderen es hören, dadurch auch neue Ideen kriegen für ihr persönliches Gebet und dass sie innerlich immer sagen, ja, Herr. Oder in der Kurzform, Amen. Innerlich, Amen. Ja, Amen heißt, so sei es. So, jetzt haben wir mal kurz festgestellt, was die da gemacht haben. Das war kein mäuschenhaftes Beten, sondern das war Flehen. Herr, hilf uns! Das Flehen der Jünger hier im Bild, es ist offenbar nur ein Jünger, aber in Wirklichkeit waren es die anderen ja auch. Ich stelle mir vor, wie Jesus sich reckt und streckt. Das wird ja auch deutlich hier in dem Text. Jesus war auch ganz Mensch, er musste schlafen. Wichtige Nuance in dem Text. Immer wieder auch. Ja? Jesus war manchmal müde und dann zog er sich zurück, musste schlafen. Wo ja die Kirchenväter dieses ganz Mensch und ganz Gott draus geformt haben. Das ist ja ein Geheimnis, was wir nicht so ganz auf die Stirn kriegen, wie das alles so zusammenhängt. Viele Dinge kriegen wir ja als Menschen nicht so ganz auf die Reihe. Dreieinigkeit Gottes beispielsweise, es ist ein Geheimnis. Wir können ein bisschen rumdichten, wie das ist, aber es bleibt im Grunde ein tiefes Geheimnis. So, und dann reckt sich und streckt sich Jesus und dann ruft er oder sagt es auch klar, sodass sie es aber zumindest verstehen konnten, nicht flehentlich, sondern deutlich, ihr Kleingläubigen, was seid ihr so furchtsam? Das hört sich ja wie eine Rüge an. Ich hätte das anders von euch erwartet. Nein, nein. Es ist vielmehr eine Ermutigung, aus dieser Situation für später zu lernen. Wenn wir heute Morgen uns über Kleinglauben hier unterhalten, dann ist es auch so, dass wir daraus lernen können für unsere persönliche Lebenssituation. Was ist Kleinglauben? Das ist ganz einfach erklärt. Das ist die Zwischenform von Unglauben und Glauben. Kleinglauben, der Glaube ist schon ein bisschen da, dass Jesus was kann. Aber er ist noch nicht groß genug, dass es trägt. Versteht ihr? Und insofern ist diese ganze Lektion, die die Jünger lernten, eine Unterrichtseinheit für die Jünger gewesen. Ja? Ermutigung. Jesus hat Macht. Und weil sie diesen Kleinglauben in sich trugen, konnte die Angst immer stärker in ihrem Herzen zufassen. Das ist ja bei uns auch so, wenn unser Glaube klein ist und dann kommt irgendwas dazwischen und dann haben wir so eine Situation und dann kommt die Angst und je mehr wir ihr diesen Dingen Raum geben in unseren Gedanken, und ein katastrophalisierendes Denken in uns dulden und dulden und dulden, wird der Kleinglaube immer größer. Also nicht der Glaube wird größer, sondern der Kleinglaube wird größer. Und wir werden immer mutloser. Die Ermutigung lautet, komm doch gleich zu mir. Ich bin doch für dich da. Ich liebe dich. Und ich freue mich, wenn du mich sofort mit hineinnimmst in deine Angst und deine Sorge auf mich wirst. Das ist der Glaube, dass wir gleich zum Herrn laufen und ihm unser Vertrauen sagen. Hier bei den Jüngern war es so, sie haben erst selbst gewurstelt und als es dann nicht mehr ging, okay. Jesus schaltet nicht auf Durchzug. Nehmen wir das mit, wenn ich ihm meine Not entgegenschreie. Und jetzt der dritte Aspekt. Jesus hat Macht. Deshalb ist Beten nicht ein Reden in den Wind. Vielleicht hatten die Jünger erwartet, dass Jesus ihnen ein paar Tipps gibt. wie sie jetzt besser mit dem Sturm fertig werden oder dass Jesus das Ruder wieder flickt in seiner Macht, an seiner Majestät, aber dass Jesus den Sturm stillen kann und dass das Wasser ruhig werden kann durch Jesus, das hatten sie nicht im Blick. Jesus ruft in den Sturm hinein und plötzlich wird es ganz still. Theologisch betrachtet bringt hier das Wort zum Ausdruck, Jesus ist Gottes Sohn und Mitschöpfer dieser Welt. Das ist der eigentliche Knackpunkt in diesem Text. Jesus ist Gottes Sohn und somit Mitschöpfer dieser Welt. Die Naturgewalten gehorchen ihm. Göttliche Autorität wird erkennbar. Hinzu kommt, dass der See Genezareth in dem Volksbewusstsein der angrenzenden heidnischen Stämme, muss man jetzt sagen, angrenzende heidnische Stämme, aufgrund seiner Tiefe als Pforte der Unterwelt galt. Und das oft ganz plötzlich aufkommende Brodeln des Sees brachte man in Zusammenhang mit den lebensbedrohenden Mächten der Dämonenwelt. Das müssen wir auch mal wissen. Und insofern hat also auch diese Geschichte eine doppelte Bedeutung. Nämlich einmal, er ist Herr über die Naturgewalten, aber wenn man den anderen Aspekt von Tiefe und Zugang zu der Unterwelt bedenkt, dann hat Jesus Macht über die Dämonen, das steckt da auch drin. Insgesamt erklärt der Text, Jesus ist Herr. Und er ermutigt, ruf ihn an in den Stürmen deines Lebens. Bei Lebenssturm ist er die richtige Adresse. Sein Handeln entspricht allerdings nicht immer unseren Wünschen. Manchmal ist sein Antworten kleiner als unsere Vorstellung, was wir meinen, was jetzt Jesus zu tun hätte. Und manchmal ist seine Antwort größer als unsere Erwartungen. Beides. Und ich erinnere mich an eine Lebenssituation, in der ich sehr unruhig und irritiert war. Ich war so 23. Ich sehe mich noch heute auf der Bettkante sitzen. Ich war innerlich unruhig. Also der Sturm tobte in mir so ähnlich hier. Ne? Ich war schon ein junger Prediger. Ja, und irgendwas, das muss ich nicht erklären, was war. Jedenfalls war ich durcheinander. Und dann betete ich, Herr, schenk mir jetzt ein Wort aus der Bibel. Hilf mir. Und dann habe ich das getan, was man nicht gerade immer jedem so empfiehlt, dass man mal einfach die Bibel so irgendwo mit dem Finger dazwischen mal aufmacht. Aber ich habe das damals so getan. Herr, hilf mir. Und mein Blick fällt auf einen Bibelvers, der wie ein Schlüssel zum Schloss passte. Und ich erlebte im Grunde genommen Sturmstillung. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Solche Situationen? Also manches kann man nicht erzählen, weil das so persönlich ist. Aber das ist manchmal so, dass man in einen Gottesdienst geht mit Problemen und dann ist da ein Satz, der hakt. So ist das. So stillt mancher unser Herr manchmal Sturm, indem er uns ein Wort gibt. Oder ich wurde dann erinnert an einen kleinen Kurzbericht einer Glaubenserfahrung. Ich kriege immer ein Berichtsblatt von einer christlichen Drogeneinrichtung und der Leiter schrieb Folgendes. Er hatte sich ein gebrauchtes Auto bei einem Händler etwa 100 Kilometer entfernt gekauft und beim ersten Check in der heimatlichen Werkstatt kamen ein paar Mängel zum Vorschein. Falsche Felgengröße und Achsmanschette vorn kaputt, also lauter Kleinigkeiten, ärgerlich trotzdem. Eine Mail an den Händler blieb ohne Antwort. Und jetzt schreibt er, ich lag abends im Bett und konnte nicht einschlafen. Kennt ihr das? Wenn da sowas wurmt in uns. Ah, wie kann das bloß sein? Und wie kriege ich das jetzt auf die Reihe? So ungefähr war es bei ihm. Er konnte nicht einschlafen, weil er grübelte und mir Sorgen machte, ob der Händler überhaupt bereit wäre, die Reparatur zu übernehmen. In einem solchen christlichen Werk hat man nicht viel Geld und so weiter. Das kommt ja immer alles auch noch dazu, auch wenn er Leiter war. Aber ich kenne das, so ein Spendenwerk, die keine öffentlichen Gelder kriegen. Ich ärgerte mich über die viele Zeit, die ich nun mit hin und her fahren verbringen musste. Doch dann kam mir ein Bibelwort in den Sinn. Psalm 43,5. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Und dann schreibt er weiter, das war ein Vers für mich und ich war sofort bereit, das zu tun. Ja? Ich möchte nun auf dich harren. Das heißt ja im übertragenen Sinn, also vertrauend auf dich und dein Handeln warten, harren. Und bin gespannt, welche Lösung du vorbereitet hast und wofür ich bald danken kann. So hat er das geschrieben. Ich fand das schön. Gerade noch frustriert und unruhig, war im nächsten Augenblick auch schon getröstet und konnte einschlafen. Also der innere Sturm war so gestillt, dass er einschlafen konnte. Am nächsten Tag passierte nach kurzem Telefonat mit dem Händler Folgendes. Er kam 100 Kilometer angefahren, wechselte bei mir vor Ort die Räder. Und dann gab er mir noch das Geld für die Reparatur der Achsmanschette, die kaputt war. Doch nun kommt noch das Sahnehäubchen. Anstatt 205er Reifenbreite habe ich nun 225er. Und anstatt wenig Reifenprofil habe ich nun Reifen mit fast neuem Profil. Nun konnte ich das tun, was Gott mir schon nachts gesagt hatte, denn ich werde ihm noch danken. Ich dachte, ich lese das einfach mal. Das sind so die Kleinigkeiten des Alltags, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Und ich glaube, wir brauchen solche Beispiele und Ermutigungen. Gerade auch dieses Wort, aufgrund dessen, weil ich das damals in dieser kleinen, diesem Rundbrief las, ich kannte dieses Wort ja schon, aber das war dann nochmal für mich eine ganz wichtige Unterstützung, dass ich in den nächsten Wochen immer wieder damit auch gearbeitet habe. Ja? Was betrübst du dich, meine Seele, in mir? Was ist denn da los? Warum bist du so aufgeregt? Vertrau doch auf den Herrn. Wenn wir das mitnehmen heute aus diesem Gottesdienst. Wir haben einen Herrn, der über Wellen und über Ängste und über alles das, was uns Not macht, Herr ist. Und es wird uns nur das treffen, was er zulässt. Ich brauche für mich manchmal dieses Beispiel von einem Chef. Nicht wahr? Ein guter Chef, der seine Firma gut führt, da kann es nicht sein, dass ein Angestellter so eine kleine Million mal verschiebt. Das geht nicht. Es muss alles über seinen Schreibtisch, sagen wir ja, ne? Guter Chef achtet darauf, dass alles Wichtige über seinen Schreibtisch geht und er delegiert im Vertrauen. Und so mache ich mir manchmal deutlich, alles, was mir geschieht und was meiner Familie geschieht, das muss alles über seinen Schreibtisch. Und das, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, Herr, du weißt es. Und ich will dir vertrauen, dass du es gut machst und dass ich dabei noch was lerne und so weiter. Und ich wünsche uns, dass wir dadurch, dass wir erleben, dass er im Sturm dabei ist, dass wir daraus auch folgern. Dann will ich auch im Sonnenschein ganz mit ihm leben. Halten wir fest, Jesus steigt nicht aus, wenn seine Leute in Not sind, in Not geraten. Jesus schaltet nicht auf Durchzug, wenn wir ihm unsere Not entgegenschreien. Jesus hat Macht. Deshalb ist Beten nicht ein Reden in den Wind. Gott segne uns. Amen.